Inforadio Podcast.
Die Mieten in Berlin klettern erheblich. Preiswertes Wohnen in der Hauptstadt wird immer mehr zur Mangelware. Dagegen ist der Berliner Immobilienmarkt für Interessenten mit ausreichendem Kapital eigentlich so attraktiv wie seit langem nicht mehr. Aber die große Frage ist natürlich, wie gefährden diese gegensätzlichen Interessen bei Wohnen und Mieten das soziale Klima in der deutschen Hauptstadt? Wer kann sich heute hier was leisten? Das ist die große Frage. Und vor allen Dingen, welche Kurskorrektur muss die Berliner Wohnungspolitik anschieben, um erschwingliche Mieten und einen umfangreichen Neubau von Mietwohnungen zu ermöglichen? Das ist unser Thema. Darum geht es im Forum. Masterplan Wohnungsbau, so ist unsere Gesprächsrunde überschrieben, zu der ich Sie herzlich willkommen heiße, hier in der Masurenallee in Berlin. Mein Name ist André Tonn. Renommierte Podiumsgäste haben wir eingeladen, haben Platz genommen. An meiner Seite begrüße ich Maren Kern, Vorstandsmitglied im Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen, Ephraim Gothe, Staatssekretär in der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Arndt von Bodelschwing, Geschäftsführer des Forschungs- und Beratungsinstituts Regiokontext Berlin, und Lukas Siebenkotten, Bundesdirektor des Deutschen Mieterbundes. Und weiteren Sachverstand haben wir auch hier in der ersten Reihe. Gesprächsgäste kommen von den Wohnungsunternehmen Gesobau und Berolina sowie von der Fachgemeinschaft Bau. Meine Damen und Herren, Berlin wird für die Mieter immer mehr zu einem teuren Pflaster. Die Sorge ist allgemein groß. Kann ich die Miete künftig noch bezahlen? Kann ich nach der Sanierung in meinem Kiez überhaupt noch in meiner Wohnung bleiben? Wird unser Haus dann vielleicht an einen privaten Immobilieninvestor verkauft? Und wenn ja, was passiert dann? Berlins Mieter sind besorgt und zunehmend unsicher. In welchem Umfang, das ist die Frage. Und das möchte ich zunächst von Lukas Siebenkotten vom Mieterbund erfahren. Herr Siebenkotten, was erfahren Sie von Wohnungsmietern? Wie ist die Situation?
Also wir erfahren zweierlei. Zum einen ist es so, dass Mieterinnen und Mieter Angst davor haben, dass erhebliche Mieterhöhungen auf sie zukommen können. Im Moment wird ja auch allenthalben darüber berichtet. Viele kommen aber auch, weil sie die Mieterhöhung bereits erfahren haben. Und es gibt eine zweite Sorge, das ist nämlich die, dass aufgrund energetischer Sanierungen zusätzliche Mieterhöhungen drohen könnten. Man muss sagen, beide Sorgen nehmen erkennbar zu. Übrigens nicht nur in Berlin, sondern auch an vielen anderen Stellen des Bundesgebiets.
Wie charakterisieren Sie davon ausgehend die Situation bei Wohnen und Mieten? Kann man mit dem Schlagwort Mietenwahnsinn, lässt sich das beschreiben oder ist das ein bisschen überzogen? Man liest dieses Wort hin und wieder, Mietenwahnsinn.
Also das Wort Mietenwahnsinn ist nicht vom Deutschen Mieterbund geprägt worden. Wir prägen manche Worte, aber das nicht. Wir sind aber schon der Auffassung, dass hier eine deutliche Anspannung eingetreten ist. Das kann man ja auch sehen, wenn man beobachtet, wie sich in den letzten Jahren die Mieten entwickelt haben, insbesondere die sogenannten Neuvertrags- und Wiedervermietungsmieten. Das heißt also, einer zieht aus und der nächste zieht in genau dieselbe Wohnung, ohne dass sie verändert worden wäre, wieder ein und muss jetzt auf einmal 30% oder noch mehr bezahlen. Das macht sich inzwischen deutlich bemerkbar, auch in einer Reihe Berliner Bezirke. Nicht in allen, aber in einigen.
Bei drastisch steigenden Mieten steht dann natürlich sofort der Eigentümer, der Vermieter in der Kritik. Der hebt in der Regel die Hände, weist die Kritik von Preistreiberei zurück. Doch die Frage ist natürlich, kann er das wirklich mit gutem Gewissen in der Situation, in der wir uns hier in der deutschen Hauptstadt befinden, angesichts der Teuerungsrate? Nachgefragt bei Ihnen, bei Frau Kern vom Verband der Berlin-Brandenburgischen Wohnungsunternehmen. Die Mitgliedsunternehmen Ihres Interessenverbandes repräsentieren rund 40% der Berliner Mietwohnungen. Wie gehen Sie mit dem Vorwurf um, der ja auch im Raum steht, dass die Vermieter ja eo ipso einfach die Mieten erhöhen?
Also wir können diesen Vorwurf ganz dezidiert zurückweisen, tun das auch. Und wir haben nachweislich mit unserem Mietwohnungsbestand unserer Unternehmen, Genossenschaften, Gesellschaften und Private einen Anteil an der Preisdämpfung am Markt. Wir liegen mit 5,04 € unterhalb des Mietspiegelniveaus, deutlich unterhalb des Mietspiegelniveaus. Und wir hatten im letzten Jahr in unserem Auftrag noch eine Studie anfertigen lassen, wo sich dann sogar in Innenstadtlagen herausgestellt haben, dass unsere Wohnungen, unsere Unternehmen teilweise um bis zu 30% unterhalb der Durchschnittsmiete liegen. Also insofern können wir das nicht, oder wir weisen den Vorwurf zurück, sondern wir können das auch mit Fug und Recht sagen und auch untersetzen. Man kann nicht in Abrede stellen, dass Berlin insgesamt einen Zuzug hat. Darüber sollten wir froh sein. Berlin wächst. Das ist ja in Jahren vorher ganz anders gewesen. Berlin wächst. Darüber freuen wir uns auch persönlich. Aber es nimmt der Leerstand ab. Wir können aber insgesamt nur von einer Verknappung sprechen und nicht von einer Wohnungsnot. Und da bin ich übrigens Herrn Siebenkotten ausgesprochen dankbar, der mal bei einer Diskussion, Herr Siebenkotten, ich darf Sie da zitieren, im Herbst letzten Jahres gesagt hat, Wohnungsnot hatten wir nach dem Zweiten Weltkrieg. Und in Berlin haben wir sie dezidiert im Moment nicht.
Im Moment nicht. Nein. Ich glaube, das ist sehr wichtig, denn weiß nicht, wo die Tendenz hingeht. Wenn Sie sagen, dass Sie den preiswerten Wohnraum vermieten, wer hebt dann die Mieten an?
Das sind in weiten Teilen sind das die Einzelvermieter, die privaten Vermieter. Das sind sicherlich auch ein Stück weit die Investoren, die von außerhalb kommen, hier Wohnungsbestand erwerben und dann eben entsprechende Renditen auch erwarten.
Macht man sich's mit dieser Argumentation ein bisschen zu einfach, weil dann immer irgendwie sagt man, ich zeige sofort auf den anderen, selbst wenn Sie belegen können, dass Sie nicht so mit den Mieten hochgehen.
Ja, Ton, mehr als belegen kann man ja nicht machen. Also ich meine, wir können das in unserem Marktmonitor untersuchen, jedes Jahr den gesamten Bestand unserer Wohnungsunternehmen. Da werden 700.000 Mietverträge ausgewertet und ich sage mal, eine höhere Trefferquote und eine höhere Marktdurchdringung und Untersuchung kriegen Sie nicht.
Die Frage ist natürlich auch, was hat die Berliner Landespolitik in den vergangenen Jahren gemacht? Richtig, möglicherweise falsch, war sie eher Zaungast statt Akteur, so zumindest der Eindruck in der Öffentlichkeit. Und wenn der Akteur, was hat er dann zu wenig gemacht? Bauland zum Beispiel immer teuer verkauft, sodass es eben nicht möglich war, sozialverträgliches Bauen zu nutzen. Bestimmte Flächen in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hat man möglicherweise die Zeichen der Zeit zu spät gesehen, Herr Grote, Staatssekretär in dieser Verwaltung. Berlin ist in, Berlin ist international im Trend. Warum hat der Senat, die Landespolitik diesem Trend bei Mieten nicht schon früher Einhalt geboten? Ich glaube, jetzt wollen sie es ja so langsam.
Also ich kann natürlich nicht für den letzten Senat sprechen, da war ich ja noch Baustadtrat im Bezirk Mitte.
Aber haben wir auch mit Bauen zu tun gehabt,
oder? Ja, natürlich. Und ich weiß auch, was es bedeutet, in einem Bezirk mit Neubauprojekten sich auseinandersetzen zu müssen. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, was der Senat in den letzten 12 Monaten getan hat. Er hat nämlich eine Kehrtwende in der ganzen Debatte für dieses Thema herbeigeführt. Und man kann wirklich sagen, dass das Thema Wohnen und Mieten in Berlin in der Agenda ganz weit nach oben, nämlich auf Platz 1 gerutscht ist. Und da gehört es, glaube ich, auch hin.
Das ist ganz toll. Dennoch, 30 Millionen Euro bekommt Berlin vom Bund jährlich. Sie schmunzeln gleich, ja, Sie wissen, was ich fragen will, für die Wohnungsbauförderung. Das Geld bekommt aber der Finanzsenator. Es wird zweckentfremdet. Oder liege ich da völlig falsch?
Na, man kann nicht sagen, dass es völlig zweckentfremdet wird. Es wird immer noch dafür aufgewendet, die Förderung für den in der Vergangenheit gebauten sozialen Wohnungsbau zu bezahlen. Da müssen wir immer noch dran zahlen in erheblichen Beträgen. Aber in der Tat ist es ja so, dass wir uns gegenüber dem Bund rechtfertigen müssen, was wir mit diesen Kompensationsmitteln, wie sie heißen, tun. Und wir sind nun wild entschlossen, das ab dem Doppelhaushalt 2014-15 dann auch wirklich für den Neubau auszugeben und sind dabei, mit den politischen Gremien über ein Förderprogramm uns zu verabreden, dass wir dann in die Haushaltsdebatte eingeben und dann hoffentlich ab nächstem Jahr damit auch am Start sind.
Das hört der Berliner sicher sehr gern. Stadtplaner und Sozialwissenschaftler warnen ja bereits seit langem vor überdurchschnittlich steigenden Mieten in Berlin. Arndt von Bodeschwing vom Forschungsinstitut Regio-Kontext. Sie sind sozusagen der wissenschaftliche Beobachter, aber glaube ich nicht unparteiisch. Wie besorgniserregend ist die Lage hier in Berlin beim Thema Mieten und Wohnen?
Diejenigen, die das von außen beobachten, sagen, worüber jammert ihr eigentlich? Guckt nach München, guckt nach Hamburg. Da passieren ganz andere Dinge.
Gut, man muss sich ja nicht immer am schlechten Beispiel orientieren.
Genau, sehe ich auch so. Zum anderen kommt dazu, wir haben natürlich uns viele Jahre so ein bisschen auch an ein niedriges Mietniveau gewöhnt. Das ist aber in der Veränderung jetzt besonders schmerzhaft, weil die Einkommen in Berlin so niedrig sind. Und das sind sie eigentlich seit der Wende. Die Schere geht im Augenblick mal nicht auseinander weiter, aber eigentlich ist das ein Trend seit Jahren, dass Berlin geringere Zuwächse hat als der Bundesdurchschnitt. Und verglichen mit Hamburg und München wollen wir gar nicht weiter diskutieren. Das heißt, wenn hier eine Mieterhöhung kommt, schmerzt sie doppelt. Und das Problem trifft die, die schon hier wohnen. Das trifft die, die von außen kommen, vielleicht nicht so hart, weil die, wenn sie Glück haben, mit einem Arbeitsvertrag kommen, der gut dotiert ist und der andere Mietniveaus auch einkalkuliert. Also das ist ein großes Problem, was wir sehen. Es trifft die ansässige Bevölkerung.
Also das Thema Vertreibung sozusagen aus den Innenstadtbezirken an den Rand ist durchaus ein Thema. Also man weiß ja zum Beispiel, wenn ich als älterer Mensch sage, meine Kinder sind aus dem Haus, die große Wohnung will ich eigentlich gar nicht mehr, beschränke mich, mir reichen 3 Zimmer oder nur 2 und dann schaue ich, was ich bei einem Umzug dann effektiv bezahle hinterher, sage ich, lohnt sich eigentlich gar nicht, weil genauso oder vielleicht sogar ein paar Euro mehr. Also was soll ich machen?
Ja, Sie sind da eher in einer komfortablen Situation. Das umgekehrte Beispiel heißt ja jemand, der wo Zuwachs im Haushalt ansteht, in Form von Kindern beispielsweise, und die bisherige Wohnung zu eng wird. Dann entsteht Umzugsdruck. Sie können ja mit Ihrem Altmietvertrag, in anderen Städten nennt man das inzwischen auch ein Wertpapier, können Sie ja durchaus komfortabel weiterleben und haben dann sogar eine gewisse Großzügigkeit. Im anderen Fall ist es wirklich dann schnell schwierig. Man kann an Indikatoren beobachten, dass die Leute sich mit dem Umziehen zurückhalten. Wir haben sinkende Binnenwanderung in Berlin seit Jahren. Das heißt, man versucht, diese Entscheidung hinauszuschieben, weil das Bedürfnis gerade in einer sehr großen Stadt wie Berlin eben auch überall erkennbar ist. Ich möchte in meinem Quartier bleiben, ich möchte wenigstens im Bezirk bleiben oder nicht weit darüber hinaus. Und die Alternativen sind schnell weit darüber hinaus.
Kann man durchaus sagen, die Neuzugänge, Sie haben angefügt, dass die entsprechende Verträge haben, bei einem entsprechenden Job nach Berlin kommen, dass die sich die Innenstadtbezirke leisten können. Also Innenstadtbezirke, City teuer, Hellersdorf, Spandau preiswert oder gerade mal noch so erschwinglich. Ist das die Perspektive Berlins?
Weiß ich nicht. Es sind auch nicht alle begütert, die herkommen und die wollen trotzdem nach Mitte oder nach Kreuzberg oder nach Friedrichshain oder zunehmend nach Lichtenberg. Also das Problem ist so ein bisschen, dass die zuwandernde Bevölkerung immer genau in die gleichen Kieze will. Die sind überregional sehr begehrt. Man drängt in die Mitte und dann diffundiert das Stück für Stück nach außen. Das ist sozusagen die Theorie. Und die Frage, wie schnell geht das jetzt nach außen, wenn ich umziehen muss, die ist genau die, die zurzeit hier spannend wird. Das Problem ist, 40.000 zusätzliche Einwohner netto. Letztes Jahr scheint sich die Dynamik nur marginal zu verlangsamen. Heute gab es neue Zahlen für die ersten 3 Quartale 2012. Das sind einfach Menschen, massenhaft Menschen. Und 40.000 Menschen verteilt auf ungefähr 1,7 Personen pro Haushalt. Dann wissen wir ungefähr, was wir an Wohnungen brauchen. Und die fallen nicht vom Himmel, also die werden dringend benötigt.
Ich hatte schon gesagt, Berlin ist in. Mieten sind natürlich auch ein wichtiger Standortfaktor. Wenn wir weiter so machen wie bisher, sägen wir vielleicht auch an dem Ast, auf dem wir sitzen?
Ein Stück weit schon. Die Mieten waren in der Vergangenheit natürlich ein großer Anreiz für viele, vor allen Dingen jüngere Zuziehende, weil sie sozusagen die Großstadt plus bezahlbare Mieten bekommen haben. Das ist woanders viele Jahre überhaupt nicht der Fall gewesen. Ich glaube, dass die Kreativwirtschaft, die in Berlin zunehmend Bedeutung bekommt, beispielsweise sehr stark auch davon lebt, dass die Menschen diese Innenstadt sich leisten können. Und ich glaube, diese Zuzügler, diese Klientel möchte nicht primär am Stadtrand wohnen.
Danke für die Auskunft. Forum Masterplan Wohnungsbau. Wir diskutieren gleich darüber, was verändert werden muss. Ansätze gab es ja schon in der ersten Runde, damit Wohnungen hier in der Stadt bezahlbar bleiben. Was sind die dringendsten Probleme? Was muss anders werden, damit es möglicherweise auch gerechter als bisher zugeht? Hier dies im Forum gleich. Berlin ist für Bezieher kleinerer Einkommen ein sehr teures Pflaster. Die Mieten, wissen wir, steigen rapide und für immer mehr werden sie unbezahlbar. Wie kann dem Einhalt geboten werden? Und was treibt die Mieten in Berlin? Auf der Suche nach den Ursachen für diese Entwicklung spreche ich im Forum hier im Inforadio mit Maren Kern vom Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen, mit Ephraim Gothe aus der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, mit Arndt von Bodelschwing vom privaten Forschungs- und Beratungsinstitut Regiokontext und mit Lukas Siebenkotten vom Deutschen Mieterbund. Ich bin André Tonn und heiße Sie willkommen. Meine Frage geht zunächst an zwei Gäste in der ersten Reihe unserer Zuhörer, nämlich zu Jörg Franzen, zunächst erst Vorstand bei der Gesobau. Die Gesobau ist eines der kommunalen Wohnungsunternehmen der Stadt, ist vor allem im Norden Berlins unterwegs, Märkisches Viertel ein Stichwort, aber auch der Bezirk Pankow. Herr Franzen, Sie wollen gerade im Märkischen Viertel in den nächsten Jahren kräftig sanieren. Stand 2013, ist das wirtschaftlich überhaupt machbar oder nur, wenn Sie als Gesellschaft, als Vermieter die Mieten anheben?
Naja, wir sind schon seit 2008 massiv dran, haben ein 8-Jahres-Programm bis 2015, 480 Millionen Investitionen in die Komplettmodernisierung, insbesondere auch energetisch, von 13.000 Wohnungen im Märkischen Viertel. Wir haben im Märkischen Viertel Vormodernisierung, die für uns damals eigentlich schlechte, aber bei der Investitionsentscheidung gute Situation gehabt, dass wir energetisch ganz schlechte Zustände hatten, damit auch sehr, sehr hohe Nebenkosten. Da haben wir einen großen Hebel im Märkischen Viertel, was die Einsparungen angeht und können die Nettomiete dann für uns wirtschaftlich erhöhen, aber die Nebenkosten so weit reduzieren, dass es für die Mieter annähernd warmmietenneutral ist im Märkischen Viertel. 1,3% Steigerung der Brutto-Warmmiete im Gegensatz zur Vormodernisierung bei einem deutlich besseren Produkt, was wir dann schaffen, einmal von der Wohnqualität, aber auch von den energetischen Zuständen. Das heißt auch dauerhaft für den Mieter natürlich eine tolle Situation, weil der Verbrauch um die Hälfte auch reduziert ist, bei steigenden Energiekosten auch in den nächsten Jahren noch. Wir kriegen es wirtschaftlich hin. Aber man muss sagen, es ist die Ausnahme. Also in anderen Beständen, gerade im Denkmalschutz, im Altbau, wenn man komplett Modernisierungen im energetischen Bereich macht, vor allen Dingen hat man schon als städtisches Unternehmen, um es wirtschaftlich darzustellen, Mietsteigerungen auf die Bruttomiete bezogen von 15-20% ungefähr, weil auch die Baukosten in diesen kleinteiligeren Beständen einfach etwas höher sind.
Also spricht das Ihren Worten zufolge auch wieder so ein bisschen für die oftmals in der Öffentlichkeit verschmähten Großsiedlungen und Plattenbausiedlungen, dass dort eine Sanierung auch unter komplizierten wirtschaftlichen Verhältnissen eher zu stemmen ist als in Kiezen, wo Sie dann ja Jugendstil bestimmte Sachen, Auflagen des Denkmalschutzes beachten müssen?
Als fast alleiniger Eigentümer des Märkischen Viertels bin ich ein großer Freund von Plattenbausiedlungen, Westplatte in dem Fall, Großsiedlungen der 70er Jahre, unheimlich viel Lebensqualität, gute Infrastruktur, gute Erschließungen über Aufzüge in jedem Treppenhaus. Ja, die Großsiedlungen sind, glaube ich, gerade auch vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung sehr zukunftsfähig.
Mitbewerber an Ihrer Seite ist Frank Schrecker, Vorstandsvorsitzender der Wohnungsgenossenschaft Berolina. Nun könnte man ja sagen, Herr Schrecker, Sie haben Anteilseigner, Genossenschaftler, die sind daran interessiert, dass Sie den Bestand gut sanieren, dass die Mieten nicht steigen. Die Anteilseigner sind nicht an einer hohen Rendite interessiert. Eigentlich könnten Sie sich gemütlich zurücklegen, ist natürlich suggestiv gefragt. Sie leben nicht auf der Insel der Seligen. Wie stellt sich für Sie die Situation dar?
Ja, zurücklehnen ist ja leider gerade nicht so, weil ich habe 5.000 Mitglieder im Rücken und im Kreuz und die erwarten natürlich einiges von uns und die erwarten genau das, was ansonsten auch in der Stadt erwartet wird, dass die Häuser gepflegt sind, dass sie energetisch top sind, was jede Menge Geld kostet. Und wir haben auch jede Menge Mitglieder, die gerne noch zu uns ziehen wollen und noch keine Wohnung haben und die durchaus dann den Vorstand fragen, lieber Vorstand, wie sieht's denn aus mit neuen Wohnungen?
Und geht also, das bei Ihnen? Mit Neubau?
Das würde ich so spontan nicht mit einem Ja oder Nein. Wir sind dabei. Wir bauen seit 10 Jahren hier in der Stadt. Wir sind eine Genossenschaft mitten in der Stadt. Das ist Vorteil und manchmal auch Fluch, gerade auch beim Neubau, weil natürlich Grundstücke unglaublich teuer sind rund um unsere Bestände. Ich bin auch ein großer Befürworter vom Bauen, denn die Häuser, die wir vor 10 Jahren gebaut haben, sind quasi heute schon der Standard letztlich. Und wenn es uns nicht gelingt, wirklich in Masse vorwärts zu kommen, nicht nur Leuchttürme zu entwickeln, sondern wirklich auch in Serienproduktion reinzugehen, dann werden wir unsere Probleme nicht lösen können. Und ich glaube, wir haben kein Problem, in der Sparte von Wohneigentum, sondern wir haben ein großes Problem in der Sparte von bezahlbaren Mietwohnungen, die beim Neubau zunächst auch teuer sind. Ja. Aber eines Tages werden wir sie dringend brauchen. Und wenn die beiden Stützen, Genossenschaften und Gesellschaften, 4.000 Wohnungen in den nächsten Jahren auf den Markt bringen können, dann, glaube ich, ist die Politik gefordert zu sagen, dass nur mit uns beiden, glaube ich, können sie das realisieren, was sie brauchen. Und dann merken wir, wie groß das Delta ist.
Berlin sitzt ja auf sehr viel Baufläche, aber die wird, so ist es zumindest bis jetzt, die Politik des Liegenschaftsamtes sehr teuer vermarktet. Berlin ist arm, auch nicht mehr ganz so sexy, braucht viel Geld, aber auf der anderen Seite braucht es preiswertes Bauland. Herr Grote, warum verkauft das Liegenschaftsamt so teuer, oder besser gesagt der Fonds, Liegenschaftsfonds, warum geht man da nicht ein bisschen mit den Preisen runter und den Gesellschaften, den Genossenschaften und den Wohnungsbauunternehmen kommt man damit etwas entgegen?
Ja, auch da sprechen Sie etwas an, was für die letzten Jahre gegolten hat, was aber nicht mehr gilt. Es ist ein Paradigmenwechsel eingetreten in der Liegenschaftspolitik. Der Senat und das Abgeordnetenhaus, die feilen da noch an den Details. Aber es ist so, dass in Zukunft die Liegenschaftspolitik unter andere Vorzeichen gestellt wird.
Wann ist Zukunft?
Naja, ich sag mal, das ist eher in Wochen zu zählen als in Monaten. Wir sind da mitten dabei. Und es ist in der Tat schon geklärt, dass alle Grundstücke, die für Wohnungsbau geeignet sind, dann auch stadtentwicklungspolitisch diesem Ziel unterworfen werden, diese Grundstücke. Das heißt, wir wollen sie zu einem Verkehrswert, zu einem fairen Preis, zum Beispiel den Genossenschaften anbieten oder auch den städtischen Wohnungsbaugesellschaften. Wir haben ein Pilotprojekt gestartet, wo wir 14 Grundstücke den städtischen Wohnungsbaugesellschaften als Sachwerteinlage übertragen haben, ohne dass sie dafür einen Kaufpreis zahlen müssen. Wir überlegen gerade, wie man über Erpachtmodelle, andere Wohnungsprojekte generieren kann, die dann eben nicht zu teuer werden. Also wir sind da voll dabei, diese Liegenschaftspolitik anders auszurichten. Der Wermutstropfen, den man dabei aber hat, ist, dass wir leider schon sehr, sehr viele Grundstücke verkauft haben und es eher dünn aussieht mit dem, was wir noch haben.
Deshalb will der Senat jetzt auch ran an die Gartengrundstücke.
Nein, wir wollen, um das hier gleich im Kern zu ersticken, wir denken nicht im Traum daran, massiv an die Kleingartenanlagen in Berlin heranzugehen, die ja einen hohen Stellenwert haben. Aber wir brauchen eine offene Debatte über die Frage, wo wir denn überhaupt bauen können. Und es ist sehr wichtig, dass man den Dialog mit der Stadtgesellschaft offensiv führt, vor allem auch mit dem Grund, dass wir eine Akzeptanz in der Stadt erzeugen wollen für Wohnungsneubau. Denn man stimmt dem gerne im Allgemeinen zu, dass man neue Wohnungen braucht in der Stadt. Aber wenn es dann konkret wird, dann gibt es immer eine Nachbarschaft, die das nicht so gut findet. Und deshalb ist es sehr wichtig, den Dialog sehr offen und sehr offensiv zu führen mit allen, die daran mitwirken können. Insbesondere mit den 12 Bezirken auch. Die fehlen hier ein bisschen auf dem Podium. Denn die Bezirke sind ja unsere wichtigsten Partner bei der Baurechtschaffung. Und ich kann auch da sagen, dass in allen 12 Bezirken ein Umdenken stattgefunden hat. Es ist in allen 12 Bezirken so, dass auch dort Wohnungsneubau ganz oben auf der Agenda steht mittlerweile.
Die Bezirke hören sicher sehr aufmerksam zu. Also die Reaktion wird, glaube ich, kommen. Und ja, aus dem Grunde ist das Thema gerade hier auch im Forum bei Inforadio sehr gut aufgehoben. Sie diskutieren noch. Wer diskutiert so ein bisschen quer, der Finanzsenator?
Mit dem Finanzsenator haben wir auch in der Frage Grundstücke für Wohnungsbau zur Verfügung stellen Einigkeit erzielt.
Danke für die eindeutige Antwort. Frau Kern, preiswerte Flächen würden es den Wohnungsunternehmen erleichtern, preisgünstiger zu bauen. Das ist ganz klar. Steht immer wieder eine Forderung von einem Quadratmeterpreis von 5 € im Raum. Ist das aus Ihrer Sicht machbar, wenn das Land wirklich weniger Geld künftig beim Verkauf von Bauland nehmen würde?
Also das alleine wird die Neubaukosten nicht senken. Also wir gehen davon aus, dass Neubau nicht unter 8,50 Euro pro Quadratmeter zu erstellen ist. Und insofern haben Sie da in jedem Falle dann zu den 5 Euro diese 3,50 Euro als Delta. Das ist ganz klar.
Was machen wir mit dem Delta?
Naja, mit dem Delta, da machen wir Folgendes, dass da eigentlich notwendigst intelligente Konzepte, die auch mehr in Richtung Subjektförderung gehen, das heißt mehr in Richtung der Haushalte, die wirklich bedürftig sind. Wir hatten ja in den Vorzeiten und teilweise jetzt immer noch mehr so das Gießkannenprinzip, ja, dass die Wohltaten über alle gegossen wird, und wir haben ja durchaus eine Ausdifferenzierung des Marktes, und insofern brauchen wir da ordentlich auch eine deutliche Ausdifferenzierung dann in der Unterstützung der einzelnen Haushalte. Bis hin zu dem, was wir ja auch mit dem Senat diskutieren, die Frage, wie weit man Förderprogramme auflegt über die Investitionsbank des Landes Berlin und Darlehensgewährung etc. pp. Also das ist ganz wichtig. Und ich darf noch mal an der Stelle auch ganz deutlich sagen, Herr Gothe hatte sich ja eben schon zur Neuausrichtung der Liegenschaftspolitik geäußert, dass man ja noch feilt, und ich würde Sie gerne beim Wort nehmen, Herr Gothe, dass es sich jetzt nur noch um Wochen handelt, weil das sind lange Wochen gewesen, in denen gefeilt worden ist. Wir fordern das schon sehr lange. Wir müssen das immer vor dem Hintergrund und dem Kontext sehen, welchen Vorlauf ich habe als Unternehmen und als Bauherr, einen Neubau zu erstellen. Wenn wir heute sagen, ja, es geht und du kriegst hier das Go, dann dauert es mindestens 2 bis 3 Jahre, realistischerweise eher 5 Jahre, bis das Objekt steht. Und insofern, wenn wir jetzt heute dieses Go bekommen würden in den paar Wochen, dann müsste ja noch einiges an Planung erfolgen. Baugenehmigungen müssten deutlich eher ausgereicht werden. Und wenn ich gerade bei Baugenehmigungen bin, dann ist es natürlich kontraproduktiv, wenn Berlin jetzt hingeht und weiter Stellenabbau betreibt. Wir haben hier einzelne Bezirke, die sind derartig schon gebeutelt, dass dann die paar Leute, die noch da sind, so auf Kante genäht sind, dass sie kaum noch jemanden haben. Und dann ruht still der See. Und das ist auch das, was uns von unseren Mitgliedsunternehmen immer wieder kommuniziert wird, dass es einfach unwahrscheinlich lange dauert.
Herr Gothe, antworten Sie darauf. Wird da ein neues Loch aufgerissen?
In der Tat ist das etwas, was man auch sehr offensiv besprechen muss. Wir brauchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Stadtplanungsämtern und den Bauaufsichten der Bezirke. Das werden wir auch als Hauptverwaltung in die Debatten um den nächsten Haushalt mit einführen. Und man muss ja sogar dazu sagen, das ist ja nicht mal ein Minusgeschäft, wenn wir dort Personal reinstecken. Ich habe die Zahl der Bauaufsicht von dem Bezirk Mitte dabei. Da ist es so, dass das Personal dort 1,8 Millionen im Jahr kostet. Die spielen aber 4 Millionen Euro an Baugenehmigungsgebühren ein. Also es ist sogar ein Geschäft, wenn man so will. Insofern.
Aber warum dann die Diskussion darüber, dass Fachkräfte bei Ihnen abgebaut werden? Das ist doch kontraproduktiv. Das liegt doch auf der Hand, oder?
Ja,
nicht?
Das ist etwas, wo man eben heftig diskutieren muss.
Das machen Sie auch.
Ja, wir machen das, aber man muss wissen, dass die Personalhoheit ja bei den Bezirken liegt. Die Bezirke haben Sparauflagen beim Personal insgesamt. Und da ist das dann immer eine schwierige Debatte, in so einem Bezirk eben zu argumentieren, wir brauchen Leute in der Bauaufsicht und nicht so viele Kindergärtner. Da haben die Kindergärtner dann oft den moralischen Rückenwind, was man verstehen kann, aber was uns beim Baugeschehen halt nicht hilft.
Aber es ist natürlich dann auch wieder unfair, den einen gegen den anderen auszuspielen. Herr von Bodelschwing, ein anderes Problem in Berlin, worüber ich nicht hinweggehen möchte, ist der Leerstand. Der wird häufig thematisiert. Was sagt der Leerstand Ihnen aus wissenschaftlicher Sicht, aus Ihren Analysen über den Zustand in Berlin? Ist der dramatisch, ist er weniger dramatisch? Was man liest, entspricht das in etwa dem, was auch Sie als Wissenschaftler feststellen?
Also der Leerstand war in den vergangenen Jahren ein ziemlich wichtiges politisches Argument, auch um vergleichsweise wenig zu tun. Wir haben bei den Analysen immer Schwierigkeiten gehabt, das zu plausibilisieren, was da an Zahlen im Raum ist. Ich will das nicht grundsätzlich in Frage stellen, aber ich kann es einfach nicht bestätigen. Und selbst wenn wir das kleinräumig untersucht haben, sind wir einfach nicht zu einem Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, das passt aus unserer Sicht zum Marktgeschehen und zu dem, wie wir sozusagen die Stadtentwicklung erleben. Wenn in einem Jahr 40.000 Menschen nach Berlin kommen und im nächsten Jahr fast genauso viel jetzt nochmal, was 2012 betrifft, und ich habe keinerlei Anzeichen dafür, dass sich das irgendwie dramatisch verlangsamen sollte, dann ist spätestens jetzt dieser Leerstand eh aufgebraucht. Und ich würde gern von diesem Punkt aus starten und sagen, lass uns diesen Indikator mal beiseite schieben. Die Wohnungen, die da leer stehen und offensichtlich dann auch schon seit über 10 Jahren leer stehen, sind vielleicht auch nicht bewohnbar, was auch immer mit denen ist. Wir müssen uns da anderen Tätigkeitsfeldern zuwenden.
Wie sieht's aus mit den Ferienwohnungen? Das ist ja der große Aufreger. Ferienwohnung, ist das problematisch?
Ja, das ist so ein wirklich ein gemischte Konstellation. Einerseits ist das eben auch ein Teil dieses Standortfaktors, den Sie anfangs ansprachen, und zum anderen ist das ja offensichtlich zumindest in einigen sehr zentralen Lagen wirklich ein Problem. Das ist sozusagen, der gesunde Menschenverstand sagt einem, dass man das eindämmen sollte. Ich finde es wichtig, dass darüber eine Diskussion stattfindet, dass das eben auch nicht wünschenswert ist und dass das eben auch dann passiert, auch wenn man sehr viel Eigentum baut, Wohneigentum baut. Das kann durchaus dann sozusagen die nachgelagerte Nutzung sein. Das ist überhaupt nicht der Wohnungsmarktteil, der hier zur Lösung der Probleme beiträgt, sondern wir brauchen Mietwohnungen und Mietwohnungsneubau. Wir brauchen Förderung, ganz dringend. Wir kommen nie zu 5 Euro Mieten im Neubau ohne Förderung, ist ausgeschlossen.
Herr Siebenkotten, Sie haben jetzt kräftig immer genickt und Zustimmung geäußert. Sind diese Ferienwohnungen auch der große Sprengsatz, wenn Mieter zu Ihnen kommen und sich beraten lassen wollen und klagen?
Also die Ferienwohnungen, ich nehme mal Beispiel Wilhelmstraße, sind sicherlich ein Problem, denn die Nachbarn dieser Wohnungen sind dann zum Beispiel auch Mitglied in unserem Berliner Mieterverein und kommen natürlich zur Beratung. Und das ist nicht immer besonders angenehm, der Lärm. Auch in der Nacht, wenn also Studenten zum Feiern nach Berlin kommen und dort dann einige Tage aber Vollpower am Gange sind, dann ist das für die Nachbarn nicht besonders toll. Das muss man klar sagen. Und da habe ich also großes Verständnis für diejenigen Menschen, die darunter leiden. Und das hat ja auch schon zu Prozessen geführt, die bis hin zum Bundesgerichtshof gegangen sind. Da spielten dann ellenlange Lärmprotokolle eine Rolle. Man muss klar sagen, man braucht in Berlin selbstverständlich, wenn man ein Tourismusmagnet ist und weiter bleiben will, auch entsprechendes Angebot. Aber es kann eigentlich nicht in der Weise überhand nehmen, dass also die Nachbarn in intensivem Maße dadurch geschädigt werden. Von daher habe ich Verständnis dafür, wenn man versucht, die Ferienwohnungswut wenigstens ein wenig einzudämmen. Also dafür habe ich wirklich Verständnis.
Gut, Pankow macht es schon, Herr Gothe. Ganz Berlin künftig auch sozusagen nach dem Pankower Modell?
Wir wollen auf der Landesebene ja ein Zweckentfremdungsgesetz auf den Weg bringen. Und ich darf die Meldung, dass die CDU da massiv mauert, dementieren. Das ist nicht der Fall. Wir sind da in den letzten Zügen einer Einigung. Da geht es um juristische Feinheiten. Ich gehe davon aus, dass wir das auch zeitnah schaffen, dieses Gesetz dann tatsächlich ins Parlament einzubringen. Und danach wäre dann auch die Nutzung von Wohnungen als Feriennutzung verboten, wobei das vor allem in die Zukunft gerichtet gilt. Die Wohnungen, die heute schon so genutzt werden, da gibt es einen Bestandsschutz für diese Art der Nutzung. Das ist etwas misslich. Wir werden das auch nochmal mit einem juristischen Gutachten unterlegen, ob man da nicht vielleicht auch rankommt. Aber ich glaube, das, was Sie sagten, ist ganz wichtig. Man braucht auch eine Debatte in der Stadtgesellschaft über das Thema Ferienwohnungen. Und wenn sich dann ein Konsens einstellt, dass es vielleicht nicht so gut ist, seine Wohnung als Ferienwohnung zu vermieten, dann ist auch schon viel gewonnen.
Was ist zu tun, um die Explosion der Berliner Mieten zu begrenzen? Wie kommt Berlin zu neuen bezahlbaren Wohnungen? Wie muss ein Masterplan Wohnungsbau aussehen? Darüber reden wir gleich mehr. Wie fangen wir in Berlin die Mieten ein? Wie kommen wir in Berlin zu mehr und vor allem zu besser bezahlbaren Wohnungen? Wie muss der Masterplan Wohnungsbau aussehen, den Berlin dafür braucht? Das ist das Thema der Gesprächsrunde im Forum. Mein Name ist André Tonn. Auf dem Podium sind Maren Kern vom Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen, Ephraim Gothe aus der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Arndt von Bodelschwing vom Institut Regio-Kontext und Lukas Siebenkotten vom Mieterbund. Herr Gothe, vom Masterplan Berlin ist ja häufig die Rede. Nicht umsonst haben wir diesen Begriff für uns als Sendetitel gewählt. Der ist nicht aus der Luft gegriffen. Was will der Senat insgesamt machen? Wir haben schon über einige Aspekte gesprochen, um die Situation am Wohnungsmarkt zu verbessern.
Wir haben in den letzten Monaten ja an einer Strategie für das Wohnen in Berlin gearbeitet. Das heißt im technischen Sinne Stadtentwicklungsplan Wohnen. Dazu haben wir auch einen Begleitkreis mit allen wichtigen Akteuren der Wohnungswirtschaft in Berlin begründet, mit dem wir uns beraten. Dazu gehören unter anderem auch die Sprecher der Fraktionen, aller Fraktionen im Parlament. Das heißt, es ist eine politisch offene Debatte. Und wir sind dort zu Leitlinien gekommen, die eine gewisse Reife erreicht haben. Wir werden diese Strategie Anfang März vorstellen in einer öffentlichen Diskussionsveranstaltung. Und das Thema Neubau und Neubau für alle spielt da die zentrale Rolle. Da geht es vor allem zunächst einmal um die Frage, wo können überhaupt noch Wohnungen gebaut werden in Berlin? Wir analysieren das gerade auch in enger Zusammenarbeit mit den Bezirken und haben glücklicherweise schon eine ganze Reihe von kleineren und größeren Flächen identifiziert, wo Wohnungen gebaut werden können. Also wir sind in einer wesentlich komfortableren Situation als München, als Köln, als Hamburg, wo die Flächen, wo man überhaupt noch bauen kann, viel knapper sind als in Berlin.
Und wer wird dort bauen können? Investoren mit viel Kapital oder kommen die Genossenschaften und die landeseigenen Gesellschaften jetzt auch günstiger zum Zug für ihre Mieter, dann natürlich für die künftigen?
Das ist genau das spannende Thema. Was ist eigentlich das Ziel von größeren Wohnungsbauprojekten? Aus meiner Sicht kann es nur das gemischte, städtische, urban geprägte Quartier sein. Und um eine solche Philosophie umzusetzen, muss man es erreichen, dass verschiedene Akteure an einem Ort bauen. Es darf weder ein Quartier geben, wo nur städtische Wohnungsbaugesellschaften bauen, noch darf es ein Quartier geben, wo nur freie Unternehmen Wohnungen bauen. Die Mischung wird es am Ende ausmachen und idealtypisch ist es halt, wenn man in einem größeren Quartier es schafft, neben privaten Bauherren Baugruppen zu aktivieren, Genossenschaften mit ins Spiel zu bringen und auch die städtischen Wohnungsbaugesellschaften, dann kann es gelingen, eben schon über die Leute, die da bauen, eine Mischung in der zukünftigen Bevölkerungsstruktur vorzuprägen.
Ich glaube, da greifen Sie ein Modell auf. Hamburger Modell wird das manchmal genannt, aber in München, in anderen großen deutschen Städten wird das ähnlich praktiziert. Hier in Berlin hat es der Bauindustrieverband und die Fachgemeinschaft Bau aufgegriffen, es sozusagen auf Berlin heruntergebrochen, wie es immer so schön heißt. Von der Fachgemeinschaft Bau begrüße ich den Hauptgeschäftsführer Reinhold Dellmann. Er sitzt hier in der ersten Reihe, ist zu uns ins Forum gekommen. Herr Dellmann, was schwebt Ihnen vor? Was beinhaltet dieser Vorschlag, wenn Sie ihn noch einmal konkret darstellen können? Ich glaube, nicht jeder weiß, was mit diesem Drittelmodell, wie es auch genannt wird, gedacht ist.
Wir brauchen ja, um preiswerten Wohnraum tatsächlich auch bauen zu können, vor allem später an den Markt bringen zu können, schon die Frage, wie wird das finanziert und der Anteil des preiswerten Wohnens. Das geht einmal über öffentliche Förderung, aber ich glaube, dass es auch mit klugen Konzepten gibt, das Stichwort Hammermodell ist gefallen, indem man einfach sagt, es gibt eine Ausschreibung beispielsweise des Liegenschaftsfonds, wo Grundstücke an den Markt gegeben werden, wo sich Bewerber finden können, das können Genossenschaften sein, das können kommunale Unternehmen sein, das können Unternehmen der Privatwirtschaft sein, der aber die Aufgabe gestellt wird, wenn der Bebauungsplan vielleicht 400 Wohneinheiten zulässt, Wohnungen darzustellen im höherpreisigen Segment, dann aber vielleicht einen gewissen Anteil, nehmen wir 25% vielleicht, wo gesagt wird, bitte, da soll eine Zielmiete erreicht werden, vielleicht von 7 Euro, 6,50 Euro kalt. Und dort ein Konzept anzubieten, ohne nochmal extra öffentliche Förderung in die Hand zu nehmen, quasi über eine Quersubventionierung. So etwas ist möglich, findet an anderer Stelle schon statt. Und selbst wenn man in die Berliner Geschichte zurückschaut und schaut sich mal alte Stadtquartiere an, private Bauherren haben so etwas auch in innerstädtischen Wohnlagen auch schon vor 80, vor 100 Jahren auch praktiziert. Und mit Gewerbebauten wird sowas auch gemacht. Unterlagene Gewerbeeinheiten oben macht man eine Quersubventionierung für anderes Wohnen und häufig auch die ausgebauten Dachgeschosse quersubventionieren heute schon auch bestimmte andere Wohneinheiten. Über solche konzeptionellen Dinge muss man nachdenken. Was allerdings zwingend erforderlich ist, und ich glaube, das fehlt noch in der Diskussion. Ich glaube, es muss auch klarer politisch zum Ausdruck gebracht werden, wie sieht eigentlich eine Zielmiete aus? Nur ein kleines Beispiel, eine alleinstehende junge Krankenschwester. Ist die Zielmiete für sie 5 Euro kalt oder 7 Euro kalt? Sollen es 30 Quadratmeter sein oder für sie 40 Quadratmeter? Weil diese Diskussion muss man führen. Weil ich habe manchmal so den Eindruck, dass der ein oder andere auch im politischen Raum sagt, ja, selbst der Student, der herkommt, wo Mutti und Vati alles bezahlen, der soll trotzdem eine sehr preiswerte Wohnung bekommen und die hat dann auch noch 80 Quadratmeter. Also wir müssen auch sehr klar darüber diskutieren, wer soll tatsächlich öffentlich unterstützt werden und wer braucht es nicht. Wir reden spannenderweise im Regelfall nicht über den Hartz-IV-Empfänger. Der ist eigentlich gut abgesichert, sondern wir reden über die Krankenschwester, über den Polizisten im mittleren Dienst mit zwei Kindern, die es sehr schwer haben hier in Berlin. Diese Diskussion fehlt noch, um klarer zu definieren, wie viel Unterstützung brauche ich letztendlich auch in Summe.
Vielen herzlichen Dank. Es gibt ja auch, Frau Kern, so Vorschläge, zum anderen eine Mietkostenbremse einzuführen. Die SPD favorisiert das Thema. Ich glaube, die Union liebäugelt damit auch. Was halten Sie davon? Das wäre ja auch eine Möglichkeit, um die Miethöhe etwas zu dämpfen.
Also das halte ich nicht für sonderlich zielführend und das schafft ja am Ende des Tages auch keinen Mietwohnungsneubau, über den wir jetzt sprechen, gerade den Mietwohnungsneubau für einkommensschwache Schichten der Bevölkerung. Wir haben ja in Berlin überhaupt kein Problem, dass wir im hochpreisigen Segment neu bauen. Da stehen die Investoren, da stehen die Interessenten, die diese Wohnungen abnehmen, Schlange. Das ist nicht das Thema und das ist ja auch eigentlich unser heutiges Thema hier, dass wir darüber reden, wie kommen wir preisgünstigem Mietwohnungsneubau, der dann darüber hinaus für diese einkommensschwachen Schichten auch bezahlbar ist. Sie hatten vorhin angesprochen, Herr Tonn, die 5 Euro. Also ganz klar ist es immer noch nicht, ob die Bezahlbarkeit bei 5 Euro liegt, bei 5,50 Euro oder möglicherweise bei 5,80 Euro oder 6 Euro. Entscheidend ist, dass dieses Delta, dass das letztendlich gedeckt ist. Und insofern wird eine Mietdeckelung, die würde an der Stelle gar nichts bringen. Und wenn ich dann zu unseren Unternehmen schaue, dann sind sie ja bereits mietdämpfend unterwegs. Also das ist sozusagen schon die freiwillig eingebaute Mietkostendämpfung. Die städtischen Wohnungsunternehmen haben darüber hinaus jetzt kürzlich das Mietenbündnis abgeschlossen. Da ist sowieso dann auch eine grundsätzliche Mietdeckelung freiwillig vereinbart. Die Wohnungsunternehmen haben diesen Faktor energetische Sanierung ja auch noch nicht angesprochen. Der würde in dem Fall ja auch wieder zum Tragen kommen, dass es letztendlich nicht darum gehen kann, überall die Forderungen aufzustellen. Energetisch muss saniert werden, denkmalgerecht muss gesaniert werden und dann packen wir auf alles dann noch eine Mietdeckelung drauf. Das funktioniert nicht. Es muss sozial verträglich sein, aber es muss auch ökonomisch umsetzbar sein.
Also die Sanierung aus Umweltgründen, Sie kritisieren da doch heftigst auch die Politik, dass Regeln Ihnen übergeholfen werden, sodass Sie im Prinzip ja auch keine Planungssicherheit haben beim
Bau.
Ja,
auf alle Fälle, ja.
Ist das so?
Ja, das ist so.
Ich will aber noch mal ganz kurz bei dieser Mietbremse bleiben, Herr Siebenkotten. Eigentlich könnten Sie ja, wenn solche Vorschläge kommen und die Bundes-SPD zieht das ja, dieses Thema offensichtlich ja auch immer stärker in den Wahlkampf rein, Sie könnten ja da eigentlich laut jubeln. Denn das geht ja durchaus in Ihre Richtung, Mieten erschwinglich zu halten. Ob nur neu oder Bestandsmieten sei dahingestellt.
Also wir jubeln nicht laut, aber wir haben uns gefreut, dass mit der SPD eine Partei unsere Vorstellungen übernommen hat. Die stammen nämlich von uns und nicht von der SPD. Und wir freuen uns natürlich, wie ich jetzt gerade höre, dass möglicherweise auch die CDU noch darüber nachdenkt. Dann wäre das ja schon fast richtig mehrheitsfähig, nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch im Parlament, wenngleich die ja nicht zusammen in einer Regierung sitzen, jedenfalls nicht in der Bundesregierung. Also wir sind fest davon überzeugt, dass man auch mietdämpfend wirken muss. Übrigens tut das Gesetz längst, und zwar im Bereich der Bestandsmiete. Bei der Bestandsmiete gibt es ein klares Regularium. Sie dürfen in 3 Jahren nicht mehr als 20% erhöhen. Und manche machen dann davon Gebrauch bis zur Grenze, aber eben nur bis zu dieser Grenze. Und bei den Neuvertragsmieten, besser sagt man Wiedervermietungsmieten, da ist es so, dass es kein Regularium gibt. Und wir halten es für absolut richtig, dass man auch hier eine zivilrechtliche Deckelung herbeiführt. Also sagt, die Neuvertrags- oder Wiedervermietungsmiete darf nicht mehr als 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Das ist nicht ein Problem für die Unternehmen des BBU. Davon bin ich fest überzeugt. Und es ist auch nicht wirklich ein Problem etwa für Investoren. Ja, in Berlin stehen ja die Investoren Schlange.
Und, aber die wollen natürlich auch bauen und eine entsprechende
Rendite haben. Die wollen bauen. Und ich wette mit Ihnen, wenn wir diese Mietpreisbremse einbauen, wird nicht einer von diesen griechischen, chinesischen, skandinavischen und britischen Investoren abspringen.
Meinen
Sie
wirklich?
Die finden Berlin immer noch attraktiv.
Warum?
Bin ich fest von überzeugt. Weil man auch in diesem Rahmen noch vernünftig investieren und Rendite erzielen kann. Denn, und das ist wichtig, die sind deswegen so an Berlin interessiert, weil es nichts Zuverlässigeres gibt als die Zahlungsmoral des deutschen Mieters. Der deutsche Mieter zahlt so brav, der mindert ja auch die Miete nur in den seltensten Fällen, selbst wenn er es könnte, ja, und dürfte, der zahlt so brav, dass die Investoren wissen, Mensch, da haben wir eine solche Renditesicherheit. Allerdings nicht für 20% Rendite im Jahr. Das ist richtig. Aber wenn es denn 3 oder 4 sind, ist das doch auch in Ordnung. Da kann man doch heutzutage prima mit leben.
Das sagen Sie, aber reden Sie mal mit einem Finanzinvestor.
Ja, das ist mir egal. Ich vertrete nicht die Finanzinvestoren, sondern
das weiß ich.
Ich vertrete die Mieterinnen und Mieter. Übrigens liegen mir dabei besonders die am Herzen. Und da treffen sich übrigens unsere Überlegungen wieder. Mieter, die ein verfügbares Nettoeinkommen von 1500 Euro und weniger haben. Das sind ganz viele Menschen. Also zusammenfassend, keine Sorge, die Mietpreisdeckelung wird niemanden aus Berlin rausjagen. Das wird wunderbar trotzdem weiter funktionieren.
Staatssekretär Gothe hat uns zuversichtlich gemacht, dass Berlin jetzt aus den Puschen kommt. Sie haben ja vieles gehört. Macht Sie das zuversichtlich, auch was Herr Gothe, Staatssekretär, gesagt hat?
Ja, das ist ja die Frage so nach dem Motto der Wunschliste oder des Wunschzettels, auch wenn Weihnachten schon vorbei ist. Und wenn ich das von oben durchdeklinieren würde, würde ich Ihnen als erstes sagen, und es mag vielleicht ein bisschen verwundern, mein größter Wunsch sind die Bauverwaltungen. Wenn wir da vorwärts kommen würden, die Genossenschaften haben ein erhebliches Potenzial und ich will auch gar nichts geschenkt haben, aber es würde mich unglaublich freuen, ich glaube, ich spreche da für viele auch meiner Kollegen, wenn ich einfach in den Bauverwaltungen jemanden hätte, die fragen würden, liebe Berliner Wohnungsbaugenossenschaften, wie können wir euch beim Neubau helfen? Einfach nur das. Damit wären wir Lichtjahre weiter. Und natürlich steht an zweiter Stelle auch die Frage nach den Grundstücken. Und auch da, wir wissen, wir werden an unserem Finanzsenator nicht vorbeikommen. Wir brauchen intelligente Konzepte. Und auch die Genossenschaften sind bereit, Verkehrswerte zu bezahlen. Wir sind aber nicht bereit, irgendwelche Spekulationspreise zu bezahlen. Und solange das beim Liegenschaftsfonds und bei der BIMA, also der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, immer noch die Headline ist und sagen, wir geben nur zum Höchstgebot ab, kommen wir nicht zum Tragen, weil damit wird nach wie vor Wohneigentum gebaut. Hier mitten in der Stadt sind Verkaufspreise, weiß ich nicht, im Schnitt 4.000 Euro aufgerufen pro Quadratmeter. Dafür wohnen meine Bewohner ein ganzes Jahr in der Genossenschaft. Damit kommen wir nicht weiter. Das heißt, wenn man uns die zu den Verkehrswerten geben würde, ist die zweite Frage nach weiterer Förderung schon mal gar nicht mehr so wichtig, weil Genossenschaften das Potenzial haben. Und wir wären nämlich bereit, tatsächlich zu sagen, gebt uns die Grundstücke für Neubau. Ja, die werden 9,50 Euro kosten, mitten in der Stadt. Aber wir verpflichten uns in unseren Bestandswohnungen, da wo Genossenschaft gewachsen ist, entsprechende Wohnungen bereitzustellen. Kostet die Stadt relativ wenig und wir würden wirklich vorwärts kommen. Also auch ein Sammelsurium von Themen. Es geht nicht darum, vordergründig zu sagen, gebt uns erstmal einen Haufen Kohle, sondern intelligente Förderung, Bauämter, Grundstücke zum Verkehrswert. Und dann können wir gerne auch noch darüber reden, was es für Bindungen im Bestand gibt. Und dann kommen wir vorwärts. Genossenschaften stehen, ich hatte gesagt, wir bauen vielleicht 1.000 Wohnungen. Ich glaube, man kann die Zahl verdoppeln, vielleicht sogar verdreifachen, wenn ich jemanden habe, der sagt, Genossenschaften, wie können wir euch unterstützen?
Es ist zweifelsohne Bewegung gekommen in den Wohnungsmarkt in Berlin. Zumindest wird darüber laut und vernehmbar diskutiert und beraten, auch hier im Forum. Vielleicht erweist es sich ja wirklich als ein gutes Omen, als ein gutes Vorzeichen, dass sich die politischen Akteure im Bundestagswahlkampf dieses Themas immer stärker annehmen. Wer geht auf dem Podium mit dieser These oder sagt er eher, bitteschön, liebe Politiker, haltet euch zurück? Frau Kern.
Also eindeutig ist das ganz stark in den Fokus gerückt. Das war ja schon das Thema Mieten und Wohnen war ja schon vor 2 Jahren, als wir die Berliner Neuwahl hatten, sag mal, stärker im Fokus. Es ist sukzessive, die Bedeutung hat zugenommen und es ist auch ganz eindeutig, denke ich mal, wie jetzt ja auch diese Podiumsdiskussion gezeigt hat, ein ganz wichtiges Thema. Ich hatte eben schon mal angesprochen, Demografie. Bei allen demografischen Themen, die auch der Bund diskutiert, kommt Wohnen immer noch zu kurz. Auch wie es letztendlich bezahlbar gemacht werden soll, wie also auch die Wohnungswirtschaft dabei unterstützt werden soll, das kommt noch viel zu kurz.
Sie sehen es durchaus positiv. Der Mieterbundpräsident nickt auch. Nicht die Gefahr, dass da was zerredet wird?
Nee, also es ist einfach gut, wenn die politischen Parteien sich des Themas annehmen. Das ist erstmal prima. Das ist nämlich viel besser, als wenn sie sich überhaupt nicht drum kümmern. Das Entscheidende ist nur, dass das, was sie sich jetzt alles in ihren Programmen überlegen, dann nach der Wahl auch tatsächlich umgesetzt wird. Wir kennen ja diese Bäckerburschen aus der Politik. Die vergessen dann ja schon mal, was sie sich vorher in die Programme geschrieben haben. Und da wird es sowohl die Aufgabe der Wohnungsunternehmen als auch des Mieterbundes sein, denen dann hinterher das notwendige Feuer unterm Hintern zu machen, indem sie das Papier anzünden, auf dem das vorher programmatisch aufgeschrieben war. Und insofern kann ich nur sagen, es ist gut, dass Politik sich dieses Themas annimmt. Natürlich dürfen auch keine Kinder mit dem Bade ausgeschüttet werden, das ist vollkommen klar. Aber nur so kommt Bewegung rein. Über Dinge, über die geredet wird, haben eine Chance. Dinge, über die keiner redet, haben gar keine Chance.
zu hoffen ist, dass diesen Worten auch Ihrem Appell dann Taten folgen. Wir haben mit unserer Gesprächsrunde hier Forum im Inforadio möglicherweise auch weitere Anstöße zu positiven Veränderungen, Diskussionen zumindest gegeben. Ich bedanke mich bei den Podiumsgästen, bei Maren Kern, Vorstandsmitglied im Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen, bei Ephraim Gothe, Staatssekretär in der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, bei Arndt von Bodelschwingen, Geschäftsführer des Forschungs- und Beratungsinstituts Regio-Kontext in Berlin, Lukas Siebenkotten, Bundesdirektor des Deutschen Mieterbundes, und mein Dank gilt ebenso Jörg Franzen, Vorstand der Gesobau, Reinhold Dellmann, Hauptgeschäftsführer der Fachgemeinschaft Bau, und Frank Schrecker, Vorstandschef der Wohnungsgenossenschaft Berolina. Ihnen hier im Saal, den Zuhörern, danke ich für Ihr Interesse, das Sie uns entgegengebracht haben. Auf Wiederhören. Guten Tag, mein Name ist André Tonn.